Trauerschatten. Der Podcast über Trauer, Verlust und das Leben danach.
Hallo und herzlich willkommen da draußen bei der neuen Folge Trauerschatten. Mit mir heute dabei ist der wundervolle Raul Krauthausen. Hi Raul!
Hi, danke für die Einladung.
Für die Leute da draußen, die bereits schon einige Folgen gehört haben, ich werde anfangen mit einer ganz kleinen Vita und Raul, du darfst dann frei ergänzen und korrigieren.
Alles klar, bin gespannt.
Es fühlt sich immer so an wie so ein kleiner Schulvortrag.
Ja, so ein bisschen wie so ein Referat, ne? Warum begeben wir uns eigentlich immer in so Prüfungssituationen? Das verstehe ich nicht. Also ich habe ja auch einen Podcast und man muss sich ja dann auch vorbereiten auf die Gäste und so. Und das ist jedes Mal wie so ein kleines Schulreferat.
Ja, stimmt.
Ja, weil, wir müssen das nicht tun.
Also ich meine, nee, eigentlich nicht. Ich dachte immer, das wäre halt, also mein Gedanke so als Podcast-Ersti war so, hey, ich muss ja die Leute irgendwie vorstellen, die das machen.
Total. Du hast ja recht, aber warum machen wir überhaupt Podcasts? Warum begeben wir uns freiwillig in diese Prüfungssituation jedes Mal neu? Wir waren doch eigentlich froh in der Schule, dass wir das nicht mehr machen müssen, wenn wir mit der Schule fertig sind.
Ja, das stimmt. Ich glaube, bei mir war es ja so random, dass mich eines Nachts eine Freundin im Park, als wir gequatscht haben, angehauen hat und gesagt hat, ja, mach doch einen Podcast über Trauer. Und ich so, ja, okay. Und dann war halt so mein Hyperfokus dann halt schon da und dann war es vorbei. Und ich glaube, Podcast ist im Vergleich zu Schulreferat so, dich gucken ja keine 20 Gesichter an, die dich dann auslachen, wenn du irgendein Wort nicht kannst oder wenn dir irgendein Datum nicht einfällt. Und hier ist es ja so, du quatscht in die Welt hinaus und irgendwelche Leute hören das. Und wenn es hochkommt, dann sagen dir Leute liebe Worte im Internet und sagen, das war eine voll schöne Folge.
Hoffentlich bleibt das so.
Ja, hoffentlich, hoffentlich. Also bisher waren die Leute immer sehr nett beim Feedback für das Podcast. Das ist schön. Ja gut, wer kennt Raul Krauthausen nicht, der kann googeln. Du machst ganz viele Sachen, schreibst ganz viele Sachen, sagst kluge Sachen. Möchtest du noch irgendwas korrigieren? Dann wär's das mit der Intro.
Nee, du kannst gerne deine Intro vorlesen, wenn du eine vorbereitet hast.
Ja, also sicherheitshalber habe ich eine vorbereitet.
So, ich bin wirklich gespannt.
Ja, okay, jetzt machst du aber Druck, Raul. So, okay. Raul Krauthausen ist Aktivist, Autor und Moderator. Seit über 20 Jahren setzt er sich für Inklusion, Barrierefreiheit und soziale Gerechtigkeit ein. Als Gründer des Vereins Sozialhelden, beziehungsweise jetzt SozialheldInnen, initiierte er Projekte wie Wheelmap oder Leitmedien, die gesellschaftliche Teilhabe und mediale Sensibilität für Menschen mit Behinderung stärken. Raul moderiert unter anderem die Talkformate Krauthausen Face to Face und die Podcasts Die neue Norm und Im Aufzug. In seinen Büchern, darunter Wie kann ich was bewegen und Wer Inklusion will, findet einen Weg, wer sie nicht will, findet Ausreden, verbindet er politische Analysen mit persönlicher Erfahrung. 2024 veröffentlichte er außerdem das Kinderbuch, als Ella das All eroberte. So, and that's it.
Mit meiner Kollegin Adina Herrmann. Er hat jetzt noch ergänzt, aber sonst super. Vielen Dank.
Ja, gerne, gerne. So, jetzt hatte ich aber wirklich so ein bisschen Schulpressure.
Es tut mir leid, das wollte ich
gar nicht
überzeugen.
Nein, Quatsch, das war doch nur neckisch gemeint. aber ja, ich glaube, für die nächsten Folgen oder für die nächste Staffel muss ich mir was Neues überlegen. Etwas, was vielleicht nicht zu spaßig ist, so weil das wäre, glaube ich, ein bisschen komisch für das Thema vom Podcast. Aber irgendwas muss ich mir überlegen.
Ich stelle in meinem Podcast immer die Frage, was für ein awkward Moment hattest du in einem Aufzug?
True, aber ich kann ja erstens das ja nicht übernehmen, das wäre schon sehr weird, weil ich habe keinen Aufzug und mein Podcast heißt nicht Im Aufzug, sondern Trauerschatten. Ich muss mir irgendwas überlegen. Gut, jetzt wo wir den Intro-Part hatten, kennst ja auch die überleitende Frage, die ich dir jetzt stellen werde. Was hat dich traurig gemacht, Raul?
Das ist eine sehr große Frage, ne? Weil ich kann jetzt irgendwie, keine Ahnung, was Kleines beantworten. Oder so, keine Ahnung, was hat mich gestern traurig gemacht oder was macht mich jetzt traurig. Aber es gibt auch noch so eine große Frage, die ich oft mit mir rumtrage. wo ich nicht genau weiß, ob es Traurigkeit ist, sondern eher so Neugier, Faszination und Unsicherheit. Und zwar ist das so ein bisschen die Frage, und ich glaube, wir kennen die alle so in verschiedenen Ausprägungen, wie man auf andere wirkt. Wie wirke ich auf andere? Und zuletzt diese Frage ausgelöst hat sich bei mir, als ich bei einem Impro-Schauspiel-Workshop war, wo wir waren 9 Leute und ich war dann mit meiner Frau die einzigen mit sichtbarer Behinderung in diesem Workshop. Und es passiert tatsächlich relativ selten, dass ich an Orten bin, wo die Leute mich nicht kennen. Na, also entweder ich treffe mich mit Freunden oder mit Kolleginnen oder im beruflichen Kontext. Aber diesmal war das einfach so ein Hobby. Ein Freund von mir hat uns eingeladen, der hat diesen Workshop geleitet für Impro-Schauspiel. Und ich kannte die anderen TeilnehmerInnen nicht und er war ja der Leiter. Und die kannten mich nicht. Und dann dachte ich, okay, dann lass mir das doch dabei. Ich stelle mich jetzt nicht groß vor, mache da jetzt auch kein Ding draus, sondern bin jetzt einfach genauso wie die anderen auch da. Und es stellt sich im Leitbild 3 Tage heraus, dass die anderen einfach ProfischauspielerInnen waren oder sind. Und ich war eine der wenigen, der gar keine Ahnung hatte, aber halt auch Spaß am Spiel hatte. Und in diesem Workshop musste man natürlich dann auch spielen. Immer so 2-Minuten-Stücke, die dann eben auch improvisiert sind. Und wir wurden dann random zusammengewürfelt, je nach Impro-Nummer. Und das heißt, wir sind alle so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen worden. Und ich hatte super viel Spaß, weil ich es einfach auch mal cool finde, mich nicht irgendwie präsentieren zu müssen, sondern einfach mich auf dieses Spiel einzulassen. Und während ich dann also den anderen beim Spielen zusah, sah ich verschiedene Körper, verschiedene Größen, verschiedene Hautfarben. Und ich sehe mich ja nicht, wenn ich spiele. Ich fand es irgendwie interessant, dann diese Frage zu mir zu stellen, wie wirke ich auf andere, wenn ich spiele oder wenn die mit mir spielen? Woher wissen die eigentlich, was zu nah ist oder was nicht zu nah ist? Hatten die schon mal Kontakt mit jemandem mit Behinderung oder nicht? Wenn nein, wie war das für die? Und bis heute mich gefragt, wie findet man das heraus? Ich könnte jetzt den Workshopleiter fragen, ob sie ihm das erzählt hätten oder ob er sie fragen könnte. Aber wenn ich zum Beispiel fragen würde, dann würden die Leute mir ja nie eine ungefilterte Antwort geben. Die Antwort wäre ja immer durch einen Filter. Kann ich das jetzt sagen? Ich traue mich nicht. Selbst wenn sie mir sagen würden, ja, nee, für mich war das ganz normal, ich hatte gar keine Unsicherheiten, würde ich denen ja nicht glauben. Weil, woher weiß ich denn, ob sie einen Filter anlegen oder nicht? Und dann besprach ich das mit so ein paar anderen Freunden, die auch eine Behinderung haben. Wir kämpfen alle für Inklusion und wir wollen alle überall irgendwie das Recht haben, dabei sein zu können. Und dann irgendwann fragte mich eine Freundin, warum willst du das eigentlich wissen? Warum willst du eigentlich wissen, was andere über dich denken? Ist das vielleicht deine eigene Unsicherheit? Und ehrlich gesagt, ich war ein bisschen pikiert, als ich das zurückgefragt wurde. Weil ich dachte so, ey, ich habe jetzt keinen Bock auf Therapie. Ich habe jetzt keine Lust, irgendwie jetzt so tief in mich reinzuhören und da vielleicht irgendwas zu entdecken. Weiß sehr wohl, dass die dabei wahrscheinlich einen Punkt hat. Beharre gleichzeitig aber auch darauf, dass ich das schon trotzdem auch gerne wissen wollen würde. Völlig unabhängig davon, warum ich das wissen will. Und irgendwie geistert seitdem diese Frage regelmäßig in meinem Kopf rum. Weil eigentlich fände ich das super schön und vielleicht ist es eine super romantische Vorstellung, wenn es für die Leute tatsächlich vielleicht gar keine Unsicherheit gewesen wäre.
Ich finde, die Frage resoniert sehr stark mit mir, auch wenn ich sie aus einer anderen Positionierung mir sicherlich sehr oft gestellt habe, muss ich ehrlich zugeben. Und ich könnte auch, glaube ich, beantworten, warum es bei mir gewesen ist, warum ich mir diese Frage gestellt habe, wie wirke ich auf andere. Und vielleicht war es auch immer aus einer anderen Grundmotivation. Also wenn ich überlege, Meistens in eben solchen Kontexten, wo mich niemand kannte. Also, weiß ich nicht, das erste Mal Probetraining in einem Sportverein. Mhm. Wenn ich bei einem neuen Job angefangen habe in der Lohnarbeit. Auch sowas, worüber ich letztens sehr viel nachgedacht habe, als ich bei Quermet an die Öffentlichkeit gegangen bin. Und weil mich sehr viele Leute auch gefragt haben, wie war das für mich, so an die Öffentlichkeit zu treten? Natürlich halt auch unter dem Aspekt der steigenden Queerfeindlichkeit, der offensichtlichen, offensiven Queerfeindlichkeit. Und ob ich mir das ja gut überlegt hätte. Dann aber auch so ganz banal, so auch mit dem Thema meiner Gender Expression, also ne, diese Bewegung so, dass ich dann diese Realisation hatte, so hey, ich bin nicht binär oder was auch immer ich darunter definiere, weil andere Label passen nicht und wie sehr ich mich äußerlich verändere und was das halt mit einem macht und natürlich dann auch diese großen Fragen, wie werde ich wahrgenommen, habe ich Angst, dass ich irgendwie angegriffen werde, angepöbelt werde, angemacht werde deswegen, aber auch natürlich das Thema Begehren. Und bin ich dann noch begehrenswert für wen auch immer ich dann selber begehrenswert finden würde, auch dieses Thema. Und ich glaube, egal in welche Richtung man sich dreht, die Antwort würde einen jetzt nicht unbedingt irgendwie so glücklicher machen oder happy machen.
Wie damals unser Innenminister gesagt hat, ein Teil der Antwort könnte die Bevölkerung verunsichern.
Ja, weil die Frage ist, die Frage, die sich auf diese Frage natürlich stellt, würde es uns besser gehen, wenn wir die Antwort wüssten?
Das ist eine gute Frage. Also in mir steigen so zwei Seelen, weißt du? Ich bin ja, also du ja wahrscheinlich auch, wir sind beide Aktivisten in dem Bereich. Ne? Also du im Bereich Queerbait und ich im Bereich Inklusion. Und wir streben ja wahrscheinlich auch dem Ideal entgegen. Also wir wollen, dass am Ende diese Merkmale vielleicht nicht mehr entscheidend sind, dass wir nicht mehr ständig darauf hinweisen müssen, dass wir genauso Rechte haben. Und wenn dieses Ideal erreicht ist, dann wäre das ja am Beispiel eines Sportvereinsbesuchs oder am Beispiel eines Impro-Workshops egal. Ob jemand behindert ist oder nicht. Wir wissen aber beide, dass es nicht so weit ist, dass wir das Ideal noch nicht erreicht haben. Und mir als Aktivist kommt immer häufiger die Frage, ob Aufklärung, so wie wir sie ja oft machen in unserer Arbeit, ob sie überhaupt die Lösung ist. Also müssen wir wirklich die Mehrheitsgesellschaft immer auf dem Silbertablett servieren, was das Thema ist oder wie man sich zu verhalten hat oder was die Issues sind? Oder ist es nicht eher zielführend zu sagen, wir müssen einfach einander konfrontieren und begegnen und alle mal diese Gefühle durchleben lassen, der Unsicherheit, gebe ich jetzt jemand mit Behinderung die Hand? Wenn ja, wie, was mache ich, wenn der keine Hände hat? Wie das auch mal zu misgendern? Auch diese Erfahrung mal zu machen. Weil wenn wir die ganze Zeit Angst haben, das falsch zu machen, entfernen wir uns, glaube ich. Oder es kann schnell so eine Art Erwartung entstehen, du musst mich erst aufklären, wie ich richtig gendere oder wie ich jemand mit Behinderung begegne. Aber meine Wahrheit ist ja nicht die Wahrheit von anderen behinderten Menschen. Sodass ich glaube, wir eher gesellschaftlich lernen müssen, mit dieser Unsicherheit umzugehen, anstatt den Anspruch zu haben, erstmal alles vorher zu wissen. Und in diesem, am Beispiel dieses Impro-Workshops jetzt, hätte ich schon gerne gewusst von meinem Gegenüber, was er oder sie dachte, bevor er oder sie mit mir interagierte. Um vielleicht auch zu wissen, wie ich in Zukunft es meinem Gegenüber leichter machen kann. Oder ich mich vielleicht in eine falsche Richtung entwickelt habe, im Sinne meiner Aufklärung, und dass die Fragen waren.
Also das sieht man natürlich in einem Audio-Podcast nicht, aber ich habe gerade eben sehr viel zustimmend genickt und das sind auch so Fragen, die ich mir die ganze Zeit stelle und auch gegeben meiner eigenen Kapazitäten, wo ich halt auch jetzt nach, ich meine, ich mache das ja nur nach, so, wenn wir jetzt das nur auf Queermed beschränken, ja nur diese 4 Jahre gegenüber deinen 20, die ich da gerade vorgelesen habe. Und dennoch ist es halt sehr viel, was in mir arbeitet, gerade halt aus einer aktivistischen, aus einer politischen Perspektive zu beobachten, was wir da alle machen, in welchen Formaten auch immer. Und gerade was bei mir die meisten Fragen aufwirft, ist halt auch dieses Ganze, was gerne betitelt wird mit diesem Thema kostenlose Bildungsarbeit auf Social Media. Ja. Dass alle möglichen Leute aus allen möglichen Positionierungen und Positionen Videos machen, Posts machen, alles Mögliche machen, Podcasts produzieren, Newsletter haben, was auch immer, in welchen digitalen Formaten, um sie natürlich, ne, du hast es gerade so gut beschrieben, auf so einem Silbertablett servieren. Und ich frage mich, es wird so viel produziert und so viel gemacht und getan und alles halt für diese Mehrheitsgesellschaft. Und eigentlich müsste es doch heißen so, wenn ich viel reingebe, müsste doch eigentlich auch was zurückkommen. Aber das sehen wir ja nicht anhand der Wahlergebnisse. Das sehen wir ja nicht anhand, dass irgendwie die Kriminalstatistiken irgendwie zurückgehen und dass irgendwie, dass es, also mich wurmt es, dass es nicht irgendwie diesen Effekt hat. Das ist ja genauso wie wenn ich beispielsweise eine Pflanze habe und ich gieße sie regelmäßig, dann wird sie wachsen. Das heißt, ich habe einen direkten, eine Resonanz auf das, was ich tue. Und bei dieser politischen Bildungsarbeit, ich würde das halt natürlich auch so differenziert, so staffeln. Ich sehe das halt nicht so sehr, dass es halt so bestimmte Formate den Effekt bringen, weil eigentlich diese ganze Arbeit müsste doch irgendwie so einen Effekt haben in Form von, hey, da kommt jetzt irgendwas raus oder hey, diese Bevölkerung, die Mehrheitsbevölkerung checkt das irgendwie, checkt ihre Privilegien, gibt Bühnen frei, sorgt sich dafür, dass wir angemessen bezahlt werden in unserer Arbeit, dass Gesetze erlassen werden oder diskriminierende Gesetze abgeschafft werden. Aber das taucht ja nicht auf. Und gleichzeitig sehe ich das ja auch voll, dass diese Angst auch extrem blockierend ist. Diese Angst, etwas falsch zu machen, eben mit marginalisierten Menschen, sei es jetzt Menschen mit Behinderungen, sei es jetzt mit queeren Menschen, dass da eine extreme Unsicherheit ist, dass die Leute Angst haben, was falsch zu machen. Und an sich ist es ja, sie haben Angst, was falsch zu machen, einerseits hoffe ich mal, weil sie Angst haben, jemanden zu verletzen und dass sie halt nicht absichtlich jemanden verletzen wollen. Und gleichzeitig natürlich halt auch, dass es was mit einem selbst zu tun hat, dass man selber halt nicht sich in diese Lage bringen will, wo man sich schämt, weil man was Falsches gemacht hat. Und Scham ist ja auch natürlich so ein Gefühl, dafür braucht es mehr als eine Person, weil jemand muss, du musst dich vor jemandem schämen, weil etwas passiert ist. Und das ist natürlich so ein gesellschaftlicher Druck. Und es gibt sicherlich auch unterschiedliche Stimmen, die sagen so, ne, die müssen das proaktiv lernen und müssen das selber machen. Und warum sollen wir da halt denen das die ganze Zeit vorgeben, wo ich halt auch natürlich zustimme. Warum soll ich denn halt meinen Hetero-Friends oder meinen Bekannten, meinen ArbeitskollegInnen irgendwie erklären, wie ich angesprochen werden möchte, wenn die das halt einfach irgendwie in der Signatur checken könnten oder wenn sie sich selber weiterbilden könnten. Bücher gibt's en masse, Podcasts gibt's en masse. Sonstige Sachen gibt's en masse. Und gleichzeitig merke ich eben auch, dass es halt diese Türen verschließt. Weil ich merke in bestimmten Kontexten, wenn ich dann doch so häppchenweise mit den Menschen in Diskurs gehe und in Diskussionen gehe, wo ich merke, sie gehören in meiner Wahrnehmung der Mehrheitsgesellschaft an. Und es sind explizit Orte, die halt nicht irgendwie, weiß ich nicht, die jetzt nicht überall Regenbogensticker kleben haben, die jetzt nicht die ganze Zeit Happy Pride machen und, ne, also es sind halt prädominant eher heteronormative Spaces. Und wenn man da hingeht und dann aber in diese Gespräche geht, merke ich das halt sehr eindeutig, dass da das Interesse da ist und dass es dann zumindest in meiner Wahrnehmung einen Benefit haben kann, selbst wenn es jetzt gerade in dem Moment halt mein eigenes Wohlbefinden ist. Dass ich dann halt in dem, weiß ich nicht, ich bringe das voll oft auch in den Texten, die ich geschrieben habe oder auf Social Media, die Orte, die mir sehr wichtig sind, weil sie halt auch für mich gender-affirming sind, das sind einmal mein Fitnessstudio und einmal da, wo ich mir die Haare schneiden lasse. Und das sind sehr heteronormative Spaces, wenn man von außen drauf guckt. Und gerade halt das Fitnessstudio als Ort, wo natürlich die ganze Zeit auf Körper geschaut wird und natürlich die ganze Zeit auch auf Social Media normschöne athletische Körper gezeigt werden, was auch immer unter Athletik gemeint ist. Also Athletik kann ja auch Stabhochspringer sein, könnten aber auch genauso gut wie bei den, ja, so wie sie genannt werden, den Paralympics, könnten natürlich halt auch Menschen mit Behinderung sein, die dann eben aber trotzdem Bank drücken und das so mehrere hundert Kilo. Aber auch da merke ich halt eben, indem ich halt ja wie so Brotkrumen hin und her werfe und gucke, wie die Reaktionen darauf sind, merke ich, dass da diese Unsicherheit mitschwingt. Und es ist halt sehr unterschiedlich, wie die Reaktionen sind. Also wenn ich dann beispielsweise mit einer Person in meinem Fitnessstudio darüber gesprochen habe, so ja, hier und ich plane meine Mastektomie und er dann so, ja, was ist das denn genau? Und dann habe ich ihm das erklärt und dann habe ich halt gemerkt, wie unsicher er eine Weile geworden ist, weil er dann gemerkt hat, so, es tut mir leid, ich habe einfach keine Ahnung davon.
Aber das ist ja das Leben eigentlich.
Ja.
Das ist ja das Leben, dass man von Dingen keine Ahnung hat.
Eigentlich ja. Eigentlich, also wer kommt denn auf die Welt und weiß alles und kann alles.
Genau.
Aber das ist ja auch irgendwie die Erwartungshaltung, habe ich das Gefühl. Dass man alles weiß, dass man alles kennt, dass man von allem irgendwie eine Ahnung hat.
Und wie du sagst, und das trennt uns am Ende. Weil man eben Angst hat, das falsch zu machen. Dadurch erwartet, vorher alles wissen zu wissen, bevor man in Interaktion tritt.
Aber das kommt mir so ultimativ anstrengend vor.
Und jetzt ist nämlich die Frage, wenn du jetzt sagst, es wird sogar alles schlimmer, aus meiner Perspektive als jemand, der nicht queer ist, habe ich aber auch den Eindruck, dass vieles aber auch besser ist als in den 80er, 90er.
Definitiv.
Soweit ich mich erinnern kann.
Also klar, man muss das immer in Relation sehen. Also in Relation sehen, okay, welchen Zeitraum vergleiche ich mit jetzt? Also vergleiche ich natürlich die 80er, 90er Jahre, wo dann beispielsweise halt eben, gerade wenn wir uns geografisch in Deutschland befinden, Homosexualität noch unter Strafe stand. Leute haben deswegen halt wirklich ihren Job verloren. Dann natürlich halt dieses ganze Thema HIV-AIDS-Krise. Das war ja nochmal auf einem ganz anderen Level als heutzutage. Wobei, ne, jetzt mit Trump und wo er diese ganzen Gelder jetzt abgesetzt hat, mal gucken, wo wir uns in ein paar Jahren wieder befinden. Aber ja, dass man halt beispielsweise laut Gesetz wegen seiner Queerness jetzt keinen Job verliert. Laut Gesetz, ne, dass man da halt auch bestimmte Sicherheiten hat und dass einem Krankenkassen bestimmte geschlechtsangleichende Maßnahmen bezahlt im Rahmen von Diagnosen, die dann aber auch wieder natürlich eine Diskriminierung darstellen, gerade halt Thema Genderdysphorie. Aber ja, also wenn wir natürlich diese Zeitspanne groß setzen, jetzt auf vergleichsweise jetzt zu den 80ern, dann haben wir natürlich in großen Teilen eine Verbesserung. Und ich glaube gerade, wenn ich dann halt eben von einer Verschlechterung spreche, dann sprechen wir, glaube ich, gerade halt von dem Zeitraum der letzten 4-5 Jahre, was sich da halt geändert hat. Und das können natürlich halt solche symbolischen Sachen sein, wie beispielsweise, dass jetzt zum
Pride Month. Die Regenbogenflagge auf dem Reichstag.
Genau.
Ja.
Genau, solche Sachen halt beispielsweise. Und dann ist halt natürlich die Frage so, okay, in welche Richtung bewegt sich das weiterhin? Wir haben dann natürlich jetzt auch noch solche Sachen, wie jetzt beispielsweise diese Re-Evaluation des Selbstbestimmungsgesetzes, was jetzt angekündigt worden ist. Und gleichzeitig, vielleicht hast du das ja auch mitbekommen in den letzten Wochen in Hessen, dass ja dieses Register für psychisch kranke Menschen
alles ganz schrecklich
stattfinden soll.
Ich wollte das auch gar nicht relativieren im Sinne von, aber wieso ist ja auch alles gut, sondern ich finde es halt so interessant, dass diese Gleichzeitigkeit, also ich kann mir halt nicht vorstellen, dass wir hinter die 80er zurückfallen. Gleichzeitig ist das, was jetzt gerade passiert, so schrecklich, dass es auch schon empörend genug ist. Aber wir als Aktivistinnen in der Gegenwart, also ich schöpfe sehr viel Hoffnung immer daraus, so zu sehen, dass gesellschaftlicher Wandel aber auch möglich ist. Und dass ich bin in den 80ern geboren, miterlebt habe, wie von Homophobie, die sehr weit verbreitet war, viel weiter verbreitet, als es jetzt der Fall ist, hin zu queeren Nachrichtensprechern wurde. Und das in sehr kurzer Zeit. viel schneller als die Behindertenbewegung etwas hinbekommen hat, zum Beispiel.
Nee, voll. Also ich hatte auch jetzt nicht das wahrgenommen, dass das jetzt irgendwie eine Relativierung sein soll. Aber ich finde es trotzdem halt spannend zu betrachten, klar, in welchen Bereichen verändert sich was zu einer Verbesserung und in welchen Bereichen dauert es länger, langsamer. Und wie nuancenhaft halt eine Verbesserung sein kann und gleichzeitig halt eine Verschlechterung. Also ja, wir haben ein Selbstbestimmungsgesetz, was eine Verbesserung zum transsexuellen Gesetz darstellt. Und gleichzeitig muss man natürlich halt genauer reinschauen, wen betrifft das Selbstbestimmungsgesetz überhaupt? Und wer ist halt ausgeschlossen, der halt vorher nicht ausgeschlossen worden ist? Mhm. Das ist natürlich halt, ne, diese stetige Ambiguität, so wen betrifft etwas, wer hat jetzt eine bessere Lebenslage zu den Dingen als vorher? Und das macht es natürlich so schwierig und so schwierig durchzublicken, so okay, befinden wir uns in der Verbesserung jetzt im großen Bild gedacht, befinden wir uns in der Verschlechterung, schlechter für wen, schlechter aus welchen Perspektiven, natürlich halt auch von Deutschland aus betrachtet, global betrachtet, ne, also was ändert sich da stetig?
Ich finde ja das Dilemma, das habe ich von meinem guten Kumpel Konstantin Roche gelernt, je tiefer man in eine Materie eintaucht, also sagen wir die Materie Inklusion oder die Materie Queerness oder so, desto mehr Diskriminierung entdecken wir natürlich auch. Und das Ziel, an dem man ja arbeitet, ist, das zu beseitigen, die Diskriminierung. Aber weil wir eben immer mehr Expertinnen in den Feldern werden, sehen wir natürlich auch immer mehr davon. Und der hat es verglichen mit so knapp über 100 Jahren durften Frauen nicht wählen. Und dann hat man das Frauenwahlrecht zum Glück eingeführt. Aber es hat trotzdem 100 Jahre gedauert, bis die CDU, CSU intern diskutiert, ob sie eine Quote brauchen. Und sie würde diese Frage aber nicht diskutieren, wenn Frauen kein Wahlrecht hätten. Das heißt, wir tauchen immer tiefer ein in diese Materie und entdecken natürlich immer mehr Diskriminierung dadurch, weil wir halt weitergekommen sind. Aber dadurch fühlt sich das an wie so ein Hamsterrad, wo wir nie rauskommen. Alles wird immer schlimmer. Und das ist, glaube ich, das Aktivistinnen-Dilemma. Es ist egal, welches Thema wir haben, ob es um Rassismus geht, um Klimaschutz, um Inklusion. Das macht mich auch traurig, merke ich gerade.
Absolut, weil es natürlich dann, man steckt so viel Zeit rein, so viel Energie. Man bildet sich dafür explizit weiter, um noch mehr Zusammenhänge zu verstehen, um Intersektionen noch besser zu verstehen. Und dann hat man irgendwie das Gefühl so, wofür mache ich das Ganze?
Und wir haben so hohe Ansprüche an uns selbst, auch an die eigene Community und an andere Communities, dass es immer schwerer wird, all dem auch gerecht zu werden. Und fangen dann vielleicht sogar an, uns intern in unseren eigenen progressiven Kreisen dafür zu outzucallen und zu kritisieren. Dabei sind ja die wahren GegnerInnen außerhalb der progressiven Zentren.
Voll, darüber hatte ich ja tatsächlich vor, ja, 5, 6 Wochen, egal, irgendwann Ende Mai, als Queermit seinen 4. Geburtstag hatte, hatte ich auch tatsächlich dazu einen Text auf Instagram geschrieben, wo ich so ein paar Notizen, paar Gedanken versucht habe niederzuschreiben. Und auch im Zuge dessen, weil ich halt immer wieder gefragt worden bin, so ja, okay, wie ist die Resonanz? Kriege ich dann jetzt irgendwie auch so Gewalt ab oder irgendwie so Shitstorms und sowas? Und dann musste ich halt ganz ehrlich sagen, so nee, eigentlich waren die lautesten KritikerInnen von Queermit waren aus der Community. Dass sie nicht dran geglaubt haben am Anfang, dass es überhaupt was bringt. Dass sie die Probleme woanders gesehen haben, dass es dann halt nicht links genug wäre, nicht aggressiv genug, nicht progressiv genug, nicht dies, das, jenes. Wo ich mir denke, so ja, okay, aber warum steckst du deine ganze Energie da rein, mich zu kritisieren, anstatt halt zu gucken, so okay, wie können wir aber lauter werden gemeinsam, während sich dann halt an anderer Stelle rechte Strömungen mobilisieren können, Gelder finden, in die Politik einsteigen. Und ich mir denke so, weiß ich jetzt nicht, ob jetzt die Energie sich an mir abzumühen und dafür zu sorgen, dass ich mich danach vielleicht eine Weile lang ein bisschen scheiße fühle, weil ich dann denke so, ich mache meinen Job nicht gut genug, meinen aktivistischen Job. Also ich weiß halt nicht, ob diese Aufwände, die Leute da einführen. Und ich meine, es ist ja richtig, sich und andere zu hinterfragen und zu sagen so, hey, gerade halt, wenn es dann irgendwie darum geht, Wenn natürlich innerhalb von Communities irgendwie Diskriminierung stattfindet oder halt das absichtliche Unsichtbarmachen von anderen Stimmen und so eine Selbsterhöhung und solche Sachen natürlich. Aber gleichzeitig finde ich trotzdem, dass da so viel Energie darin flöten geht, eben den Finger auf die Leute in der eigenen Community zu zeigen und zu sagen, so hier, das reicht nicht oder das ist falsch und das ist schlecht. Weil ich dann halt lieber meine Energie dann irgendwie reinsetze, als irgendwie nach links und rechts zu gucken, halt eben da halt auch, um zurückzukommen auf diese Begegnungen, dann halt lieber Leuten begegne und halt schaue, wie ich ihnen diese Angst nehmen kann, dass sie ja eben doch sich trauen, unsicherer in neue Begegnungen reinzugehen.
Da habe ich zwei Takes zu.
Ja.
Also ein Take ist, es ist immer leichter, sich zu beschweren, als Dinge besser zu machen. Das gilt ja für uns auch. Und deswegen bekommen wir eher die Kritik ab als Lob oder als andere kritisiert werden. Es ist leichter, in den eigenen Reihen jemanden zu kritisieren, als außerhalb der eigenen Reihen. Ich glaube, das ist zumindest meine Beobachtung im Bereich der Inklusion, dass es auch noch zwei andere Dimensionen gibt, nämlich einmal die Dimension von Neid und dann die Dimension von fehlender Selbstwirksamkeit. Also, dass wir Marginalisierte oft das Gefühl haben, wir können es noch sehr, sehr anstrengen. Wir werden ja eh nicht gehört. Also wir fühlen es nicht wirksam. Weder für uns noch für die Gesellschaft. Und dann gibt es 2-3 Leute aus den Communities oder meinetwegen 10 oder 100, die es irgendwie einen kleinen Faden gefunden haben, an dem sie festhalten, wo sie ein bisschen wirken können. Meinetwegen QueerMeet oder unsere Organisation. Das ist dann natürlich auch leichter zu kritisieren. Und bei wenn man uns kritisiert, dann wissen die Leute ja, dass wir auch progressiv sind und dass wir niemanden verletzen wollen und dass wir darauf hören würden, wenn man uns kritisiert. Und dann entschuldigen wir uns und dann tut es uns leid und dann gehen wir erstmal in die Stille, dann machen wir ein Statement und so. Und das sind ja dann alles Wirksamkeiten, die Person, die uns kritisiert, spürt. Wenn ich jetzt aber Bernd Heitke sagen würde, Bernd, ich weiß nicht, kann ich wieder wirklich heißen.
Egal. Wir lassen die Ambiguität jetzt in diesem Raum.
Genau. Also wenn ich jetzt dem Arschloch von dieser Partei so eine Botschaft droppen würde, hey, Inklusion ist aber wichtig und so weiter und pass mal auf, was du sagst, der wird mich auslachen. Und das heißt, ich würde ja gar keine Wirksamkeit spüren. Ich spüre diese Wirksamkeit aber, wenn ich jemanden in den eigenen Reihen kritisiere. Ich glaube, das ist das Phänomen, das wir erleben. Und weil du gerade gesagt hast, dass Diskriminierung auch in unseren Reihen passiert und so. Ja, natürlich passiert die. Wir sind ja auch nicht heilig. Und ich finde, es ist auch unvermeidlich, dass wir kritisieren. Und ich würde wahrscheinlich aber in unseren Reihen erstmal davon ausgehen, dass es selten Absicht ist. Also es kann ganz viel Unachtsamkeit sein, vielleicht auch Intoleranz. Aber es ist keine Boshaftigkeit. Und wenn, dann muss man das natürlich kritisieren. Aber wenn ich jetzt mal aus Versehen falsch gendere oder wenn jemand anderes eine Rampe gerade nicht bedacht hat, dann kann ich nicht von Absicht ausgehen. Fällt mir schwer einfach. Und in dem Workshop, das ich mal bekommen habe, fand ich es tatsächlich sehr interessant. Da ging es um Mediation und Konfliktmanagement und so. Wie löst man denn einen Konflikt grundsätzlich auf? Es gibt in Konflikten immer einen Unterdrücker und eine Unterdrückte. Und leider ist es so, dass um aus dieser Spirale rauszukommen, der Unterdrücker oder die Unterdrückerin das ja oft aus einem Privileg heraus tut, die er oder sie nicht sehen. Und dafür kann man sie kritisieren, outcallen. Das führt dann aber oft eher zu einer Gegenreaktion, Verteidigung, weil das Schambehaftet ist dann auch schnell, wenn man für etwas verantwortlich gemacht wird, für das man vielleicht erstmal gar nichts kann und auch gar nicht so meinte oder wollte, aber es trotzdem passiert ist. Und dann reagieren die Leute oft mit einer Gegenreaktion, mit einem Gegenvorwurf. man kann ja gar nichts mehr sagen oder jetzt stellst du mich aber an oder du hast aber auch. Das sind ja dann oft so die Reaktionen, die kommen. Und in diesem Mediationsworkshop ging es darum, dass es leider meistens so ist, dass die unterdrückte Person, um aus dieser Spirale auszubrechen, leider auch die sein muss, die die Hand reicht. Und das ist doppelt schmerzhaft. Du wurdest nicht nur unterdrückt, sondern du musst jetzt auch noch Verständnis zeigen für die andere Seite und ihr einen Ausweg bieten. Und das ist der Abfuck. Und wenn du aber auf deiner Position des Verletztseins bestehst und nicht die Hand reichst, dann gibt es nämlich diese Dynamik, diese Gewaltspirale, die dann dazu führt, dass ich als unterdrückte Person einmal spüren möchte, dass du auch Diskriminierung erlebst. Und dann werden Leute outgecallt, öffentlich an Pranger gestellt, dann werden sie kritisiert, dann werden sie ignoriert oder so. Nur damit mein Gegenüber auch mal diese Diskriminierung erfährt. Und das entfernt uns aber eigentlich gesellschaftlich eher voneinander, weil dann die andere Seite Angst hat, das falsch zu machen, anstatt dass wir einander näher kommen. Das ist ja so meine Küchenpsychologie kombiniert mit diesem einen Workshop. Wahrscheinlich habe ich alles ein bisschen zu verkürzt dargestellt. Aber ich fand es interessant, dass auch die Person, die Unterdrückung erfährt, eine Verantwortung hat, wie es mit diesem Konflikt weitergeht.
Also ich wüsste jetzt nicht, ob ich sagen kann oder beurteilen kann, dass das jetzt alles küchenpsychologisch war. Ich denke, da sind viele Sachen, denen ich auf jeden Fall zustimmen kann. Gerade halt eben diese Thematik, warum es so viel einfacher ist, Leute aus den eigenen Reihen zu kritisieren. Und natürlich würde ich da halt auch sagen, also ich hätte es nicht fehlende Selbstwirksamkeit genannt oder es klingt nach einem sehr langen fancy Wort. Für mich, so wie du es beschrieben hattest, war das halt natürlich so, Leute wollen natürlich auch in einer machtvollen Position sein. Leute wollen irgendeinen Impact haben mit dem, was sie tun. Und natürlich lässt sich das dann auch einfach als Selbstwirksamkeit benennen. Dass sie natürlich dann, ne, wenn sie dann halt jemanden aus den eigenen Reihen kritisieren, dass sie dann ja direkt schon eher ein Publikum haben, was ihnen zustimmen könnte.
Genau.
Weil das dann irgendwie Friends sind, das sind Bekannte, das sind gleichgesinnte Leute aus den gleichen Communities. Und dass es dann natürlich viel, viel einfacher ist, da halt eine Angriffsfläche zu finden, aber auch natürlich einen Schutz durch die Community. Eben halt, ne, wie du es beschrieben hast mit dem Gegenbeispiel von Bernd Björn. Und
Jochen.
Ja. Wir können ja, gucken wir mal, ob wir so einen gleichen Effekt hätten wie die Heute-Show. I don't know. Aber ja, natürlich auch diese Reaktion auf eben dieses Outcallen, auf diese, ne, dieses Kritisieren, dass dann natürlich halt auch eine Verteidigungsposition sein kann, das ist auch absolut, ich meine, das ist ja auch menschlich, wenn jemand angegriffen wird, kritisiert wird, dass da natürlich erstmal so ein Schutzmechanismus, so eine Schutzbedürfnis erstmal da ist, um erstmal auch zu realisieren, okay, was passiert da gerade und was macht das mit mir? Und natürlich möchten die wenigsten Leute irgendwie direkt offen zugeben, oh ja, ich habe Fehler gemacht und das war schlimm. Und natürlich sind Fehler unterschiedlich schlimm und man kann nicht Fehler so gut miteinander vergleichen, gerade halt, wenn wir uns jetzt in so einem größeren Räumen von Gewalt oder Privilegienmissbrauch, Machtmissbrauch befinden. Ich frage mich halt aber auch die ganze Zeit so, was es halt einem bringt oder was es halt der größeren Sache, dem aktivistischen Ziel, diesem Ideal, dieser Utopie, die wir anstreben, indem wir halt immer in eine bestimmte Richtung bashen, kritisieren. Weil das ist beispielsweise, was ich halt immer sehr gerne beobachte, ist natürlich halt so dieses Männer-Bashing, dieses so Cis-Männer-Bashen, so ja, die kriegen das nicht hin und die sind voll schlimm und dies, das, jenes. Und das mag auch natürlich stimmen, die Statistiken über wie viel Gewalt von denen ausgeht und so weiter und so fort. Und gleichzeitig muss ich aber aus meiner Perspektive sagen, aus Queermet-Perspektive, diejenigen, die ihre Privilegien zur Unterstützung von Queermet-Sache am meisten unterstützt haben, das waren Cis-Hetero-Männer, die entweder ihre Privilegien in Form von Einladungen ermöglicht haben in Form von Fachexpertise, sei es jetzt rechtliche Expertise, sei es technische Expertise, sei es Zugänge, sei es Kontakte vermitteln oder halt auch ganz ehrlich in der Gemeinnützigkeit in Form von Geld. Mhm. Und da muss ich halt ja auch sagen, also dieses Männerbashing weiß ich jetzt nicht. Also ich finde schon, dass es definitiv welche gibt, die da unterstützend sind. Und ich glaube nicht, dass es was helfen würde, wenn ich dann noch mit erhobenem Zeigefinger dahin gehen würde und sage so, du, das muss jetzt aber noch besser sein und wehe, du misgenderst jemanden und wehe, du sagst irgendwas. Weil das ist ja auch so, woher soll ich denn über fremde Leute richten, deren komplettes Leben ich nicht kenne und nicht weiß, woher sie kommen, welche Sozialisierung haben, welchen Zugang zu Wissen sie überhaupt haben. Also ne, wir sprechen immer von, das meinte ich gerade mit diesen fancy Wörtern jetzt so eher so aus meiner Perspektive, weil ich sehr häufig damit struggle, dass in bestimmten Kreisen, in aktivistischen Kreisen, aber auch in der politischen Bildungsarbeit sehr häufig Begriffe in den Raum geworfen werden, wo ich mir denke, so, woher sollen das Leute wissen? Also klar, natürlich können sie sich weiterbilden, aber wir gehen von allen Menschen davon aus, dass sie jederzeit die gleichen Zugänge haben, dass sie jederzeit Zugänge haben, auch in Form von Geld, in Form von Zeit, in Form von irgendeine Verbindung. Und ich finde, das kann halt auch so natürlich zu so einer Distanzierung führen, weil wir dann natürlich dann auch eine Sprache entwickeln, die zeitgleich sehr offen und inklusiv sein soll, aber gleichzeitig halt sich verschließt vor Leuten, die halt nicht wissen, wo da die Unterschiede sind oder wissen nicht, was das eine Wort bedeutet und das andere.
Vielleicht ist es dann an uns, als Expertinnen in eigener Sache, eben nicht zu judgen gleich, wenn jemand das nicht weiß oder die falschen Worte gebraucht und mehr reinzuhorchen, wie jemand etwas vielleicht meint, aber falsch sagt. Also ich habe schon das Gefühl, in meinem Kontext zumindest, dass meisten Menschen schon das Herz an der richtigen Stelle haben und nicht alles böse meinen. Und dann sagen die halt mal der Behinderte oder keine Ahnung, so sind der Mensch mit Down-Syndrom, Downy und so, ne, wo ich das halt nicht machen würde, weil ich halt auch schon nicht eine Weile damit auseinandersetze. Oder Menschen, die sagen taubstumm statt taub. Aber wenn die alles andere, was sie dazu sagen, eigentlich stimmt, dann finde ich, kann man das auch mal fünfe gerade sein lassen und dann vielleicht sie freundlich in einem anderen Kontext darauf hinweisen oder es einfach selber anders sagen und dann lernen sie das vielleicht beiläufig, dass es eigentlich taub heißt und nicht taubstumm oder dass man gleich belehrend sein muss. Und da versuche ich schon selber auch so ein bisschen gnädiger zu sein und auch ein bisschen geduldiger zu werden. Und auch mal zu bestimmten Positionen zu sagen, und da lerne ich tatsächlich sehr viel von dir, allein durchs Konsumieren oder auch mit Gesprächen mit dir, geduldiger zu sein und auch einfach mal zuzuhören, wie man Dinge noch darstellen kann oder formulieren kann. Oder eben auch zu sagen, ich weiß es gerade nicht. Das erlauben wir uns ja auch gar nicht mehr. Ja, gerade durch Social Media werden wir gezwungen, ständig alles richtig zu machen oder Positionen zu beziehen. Bist du dafür oder dagegen? Kann man das so sagen, aber nicht so. Du musst immer ja, nein sagen. Aber zu sagen, ich weiß es gerade nicht oder muss ich mich erstmal mit beschäftigen, habe ich gerade keine Kapazitäten für. Diese Räume gibt's gar nicht mehr. Online. Und dann verstummt man, weil man sich da gerade überfordert fühlt. Und das entfernt uns auch.
Also ich, um so ein bisschen meine Gedanken zu ordnen, bevor ich die da näher drauf eingehe, ich fühle mich gerade ein kleines bisschen geehrt, dass du gerade gesagt hast, dass du von mir lernst. Ich habe eher noch sehr häufig das Gefühl, dass es andersrum ist. Aber gleichzeitig bewege ich mich ja noch außerhalb von Social Media in Räume, wo ich wirklich dazulernen muss, wo ich mich sehr häufig außerhalb meiner Comfortzone bewege. Und ich mache ja auch aktuell so eine Ausbildung als Social Justice und Diversity Trainerin, wo wir auch beigebracht bekommen, diese Stille auszuhalten und eben halt auch Gesprächstechniken lernen, wo es halt eben darum geht, nicht eben diese eine Wahrheit anzustreben, was auch immer diese Wahrheit ist, sondern eben halt auch da rauszufinden, so, okay, was sind denn diese ganzen Wahrheiten im Raum? Was sind denn diese ganzen Perspektiven, diese ganzen Lebensrealitäten, dass man da halt eben diese ja, radikale Diversität versucht sichtbar zu machen in Gesprächen, indem man halt auch solche vielleicht banalen Dinge wie Sprechpausen öfter zulässt. Weil ich das auch merke, dass viele Leute, denen ich begegne, sie fühlen sich sehr unangenehm in diesen Sprechpausen, wenn du mal so 10 Sekunden nichts sagst, 15, 20 Sekunden. Und dann wollen sie diese Stille mit irgendwas füllen. Und meistens, entweder ist es dann so Smalltalk, wo ich dann halt komplett abschalte und mir denke so, boah, nein. Und weil ich finde, durch Social Media, gerade halt Social Media und den verschiedenen Plattformen, ist halt gleichzeitig so eine Schnelllebigkeit da. Alles haben wir direkt da und natürlich die ganzen Nachrichten-Apps mit den Ticker-News, was gerade auf der Welt passiert. Und ja, auch diese Erwartungshaltung, dass vermeintlich alle Informationen ständig zur Verfügung stehen, dass wir alles sozusagen mit einem Fingerklick uns informieren können, auch im Zuge von irgendwie Fake News und was KIs für falsche Informationen reproduzieren. Aber wir erlauben uns nicht halt diese Pause, dieses, ja, ich muss mich mal informieren oder ja, ich sehe es nicht ein, mich jetzt gerade dazu positionieren. Also ich wurde auch zu so vielen Sachen irgendwie gefragt, so hier, du musst was dazu sagen. Ich so, ja, wer sagt es denn, dass ich das muss?
Ganz kurz mal, selbst wenn du sagst, wer sagt denn, dass ich das muss und es dann nicht machst, wird dir ja schon unterstellt, du hättest eine Position.
Ja, eben, also eine Positionierung in der Nicht-Positionierung.
Genau.
Und dann wird dir sozusagen etwas drüber gestülpt, obwohl du einfach sagst, so, du möchtest gerade dazu nichts sagen, weil du noch nicht genug Informationen gesammelt hast, weil du das Gefühl hast, die Informationen, die du hast, sind vielleicht zu einseitig. Ne? Dies, das, jenes, du hast keine Kapazitäten. Und gleichzeitig, was mir vorhin noch im Kopf schwebte, war so dieser Optimierungszwang von aktivistischer Arbeit. So ein bisschen unter diesem ganzen Kapitalismus, dass das so, die Inhalte müssen noch perfekter sein, du darfst nur die perfekten Begriffe benutzen, du musst ständig zu allem was wissen, du musst ständig dich zu positionieren zu irgendwelchen Sachen, die passieren. Und natürlich ist es vielleicht auch aus einer privilegierten Position gesagt, dass ich mich nicht zu allem positionieren muss, weil mich vielleicht viele Dinge auch einfach nicht persönlich betreffen. Und ich vielleicht auch eine andere Positionierung habe, wenn mich Sachen persönlich betreffen. Und gleichzeitig ist es halt aber auch, was bringt diese Positionierung in welchen Räumen? Sondern eher, welchen Mehrwert hat das im Diskurs? Wenn genau. Ich jetzt eine von irgendwie 500.000 Stimmen bin, die jetzt was dazu sagt, ohne dass diese Stimme jetzt beispielsweise einen politischen Mehrwert hätte. Also, dass ich dann eher sagen würde, so, okay, wie viel Aussagekraft oder wie viel Mehrwert im Diskurs hat jetzt meine Stimme, die vielleicht keine Expertise hat in einem bestimmten Konflikt? Und gleichzeitig ist es so, hat es denn nicht irgendwie viel Mehrwert, ne, sich dann halt ja doch irgendwie auf bestimmte Diskurse zu konzentrieren? Weil wir können nicht alles irgendwie machen. Dafür fehlen uns die Kapazitäten, die Zeit, so vieles einfach. Und das ist halt natürlich der Wunsch ist, zu allem irgendwas machen zu können, weil ständig irgendwas auf der Welt passiert. Aber ich finde, dadurch gehen dann natürlich auch im Klein-Klein viele andere Diskurse und viele andere Lebensrealitäten dann halt auch unter. Genau. Weil dann halt immer so eine Vergleichbarkeit gesetzt wird. So, ah, okay, ist jetzt dein Leid, ist jetzt deine Lebensrealität. Ist das jetzt wert, dass wir da jetzt irgendwie Petitionen starten und Lebensrealitäten, deine Lebensrealität sichtbar machen oder nicht? Weil das ja auch wieder eine Position aus Macht ist, aus Geld ist. Genauso, wenn ich jetzt überlege, vor vielen Jahren dieses Thema mit dieser Eisbucket-Challenge.
Mhm.
Das ist ja irgendwie, ich glaube, der Ursprung war natürlich halt ne, personenbezogen, aber dass es dann natürlich sehr viele privilegierte Leute dann ihre Reichweite und dann natürlich auch Geld mit eingesetzt haben, die dann dazu geführt haben. Ich glaube, es ging tatsächlich um MS.
Ich glaube, ALS, oder?
Ah, genau, ALS. Genau, genau. Dass dann auf einmal so viel Geld für die Forschung da war. Und natürlich ist halt Forschung auch so ein Ding, es wird geforscht, wofür Geld da ist. Und wenn dafür kein Geld da ist, dann wird halt dazu nicht geforscht. Wie wir das jetzt die letzten Jahrzehnte sehen konnten, beispielsweise eben bei Themen, die jetzt relevanter geworden sind, wie Endometriose, wie PCOS, wie so viele andere Sachen, dass da jetzt auf einmal mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird. Und ich denke, dass halt auch dieses Aushalten von diesen Lebensrealitäten in dieser Gleichzeitigkeit auch notwendig ist, dass eben halt auch solche Sachen dann mit sichtbar werden. Weil es braucht Leute, die auch aufmerksam machen auf Endometriose. Es braucht Leute, die weiterhin aufmerksam machen auf ALS, auf MS, auf Queerness, auf individuelle selbstbestimmte Transitionen, auf selbstbestimmte Abtreibungen, auf Menschenrechte, auf Menschenrechtsverletzungen und so weiter und so fort. Nur gibt es, glaube ich, da auch keine Lösung oder möchte ich mir ja auch nicht anmaßen, eine Lösung zu finden in der Sache, was retten wir zuerst, weil irgendwie ja natürlich alles irgendwie brennt.
Also ich meine, ja, mein Gott, das wird sehr, sehr viel auf einmal. Ich glaube, es ist schon auch ein Unterschied, ob man neutral oder gegen etwas ist.
Absolut. Ne?
Also wenn es jetzt um das Thema Endometriose geht, dann finde ich, ist es aus meiner Perspektive als jemand, der sich erstmal nur in Anführungsstrichen für das Thema Inklusion einsetzt, neutral eine Position, die man haben kann. Dagegen zu sein, ist keine Position, die ich haben sollte. Neutral nicht bedeutet, dass man dagegen ist. Neutral einfach bedeutet, dass man einfach gerade einen anderen Fokus hat. Aber wir würden ja im Grunde wahrscheinlich, wenn wir dann auf der Straße stünden, für die gleiche Sache kämpfen. Und wenn Leute, die wegen Endometriose im Gefängnis landen, weil sie dafür gekämpft haben, dass es anerkannt wird, dann würde ich wahrscheinlich auch auf die Straße gehen. Neutral zu sein heißt nicht immer dagegen zu sein. Das ist eigentlich das, was ich sagen will. Die Frage ist nur, ab wann ist es dann das eigene Thema? Und das ist natürlich dann das Dilemma, dass gerade die Minderheiten, die sehr marginalisierten, die wenig Aufmerksamkeit haben, in einer Ökonomie der Aufmerksamkeit natürlich es noch schwerer haben, gehört zu werden. Umso wichtiger sind Allianzen. Umso wichtiger ist dann vielleicht sogar seltener neutral zu sein, als andere vielleicht das Privileg rausnehmen, dazu keine Meinung zu haben. Aber es verpflichtet uns nicht, immer dann auch Content zu teilen von anderen. Also ich weiß nicht, wie oft du Anfragen bekommst, Dinge auf Social Media zu teilen, weil das Thema ist ja so wichtig. Und dann denke ich so, ja, das Thema ist wichtig, aber wenn ich all dem nachginge, dann würde ich nur noch anderer Leute Inhalte teilen. Und das ist auch nicht zielführend, dann bin ich halt eine Linkschleuder. Und ich bin unterschiedlich streng. Also wenn die ARD mich fragt, was sie tun, ohne Witz, wir haben hier was zum Thema Behinderung, möchtest du das nicht in deiner Community verteilen? Dann sage ich, nein, möchte ich nicht. Weil ihr habt wahrscheinlich, ihr bedient euch jetzt mühsam aufgebaute Netzwerk, um eure Reichweite, die morgen wieder eine andere Reichweite sein wird, noch größer zu machen. Aber wenn wir euch Themen vorschlagen, ignoriert ihr uns die ganze Zeit. Habe ich jetzt gerade keinen Bock, euch zu teilen. Wenn es aber QueerMate fragt, ey, kannst du das nicht teilen? Dann würde ich das viel eher tun. Versteht, was ich meine? Aus der betroffenen Perspektive heraus.
Absolut. Das ist ja auch diese ganze Problematik mit Social Media, die ja auch teilweise durch das System mit begünstigt wird. Also ich kann ja auch datentechnisch feststellen, wie Instagram mich abstraft, wenn ich über QueerMate fremde Inhalte teile, als wenn ich im Gegensatz dazu eigene Inhalte teile. Und ich dann halt auch, ne, also ja, diese Anfragen erhalte ich auch deutlich weniger jetzt mittlerweile, weil ich häufig genug kommuniziert habe und auch tatsächlich Screenshots geteilt habe mit, hier Leute, schaut mal, das macht einen massiven Unterschied, was für Inhalte ich teile. Und ich natürlich stattdessen versuche, andere Wege und Mittel zu finden. Also, dass ich dann Leuten sage, so hier, es gibt diesen Instagram-Channel, wo ich auch noch versuchen muss, rauszufinden, wie das überhaupt funktioniert. Ohne jetzt irgendwie zu privat zu werden, weil das anscheinend so sehr viele halt Influencern benutzen, um irgendwie noch privatere Einblicke in ihren Alltag zu geben und ich nicht weiß, wie ich das als Organisation benutzen kann. Aber ja, dass ich dann halt versuche, bei bestimmten Themen halt andere Kanäle anzubieten, wo es vielleicht auch tatsächlich sinnvoller wäre, das zu machen. Also was du so gut formuliert hattest, so gut genannt hast, ist diese Ökonomie der Aufmerksamkeit. Es passiert ja ständig was und es ist ja auch so dieses, dadurch, dass alle ja jederzeit Zugang zu allem haben, macht es natürlich das auch mega anstrengend. Also wie kann man das so halt überhaupt alles konsumieren und wie kann man dann halt noch seine Aufmerksamkeit und seine Energie darauf einsetzen, in der eigenen Wahrnehmung genug zu machen, was auch immer genug ist. Und gerade, glaube ich, das betrifft sehr viele Menschen in der politischen Bildungsarbeit, im Aktivismus, in welcher Selbstbezeichnung der Arbeit auch immer, dass man da Acht geben muss, eben halt in diesen sogenannten Activism-Burnout. Da gibt es auch so ein fancy Wort für, nicht reinzufallen oder halt auch eben generell keine langfristigen Schaden davon zu erhalten, dass man irgendwann halt auch einfach nicht mehr kann, weil es dann halt wirklich an die Substanz geht.
Ich glaube auch inzwischen für mich zumindest den Umgang damit gefunden zu haben, dass es auch tagesformabhängig ist. es gibt nicht diese eine Antwort, diese eine Lösung, wie man jetzt mit dieser ganzen Gleichzeitigkeit umgeht. Was ich aber sehr wohl cool finde, was ist ja auch gerade gemacht, Wörter kennenzulernen. Ne? Also Activism Burnout oder eben die Ökonomie der Aufmerksamkeit, dass man auf einmal ein Phänomen, das sehr komplex ist, mit einem einfachen Wort beschreiben kann und dann quasi auch im Dialog von uns beiden jetzt auch Abkürzungen nimmt, um zu sagen, so ja, das haben viele Aktivistinnen, das ist ehrlich gesagt egal, welcher Themenbereich, das ist nicht queer-spezifisch oder inklusionsspezifisch, genauso wie Activism Burnout oder eben Ökonomie der Aufmerksamkeit. Also das Problem hat nie wer und das Problem haben wir, dass wir einfach nur 24 Stunden am Tag haben, um aufmerksam für etwas zu sein, wovon wir wahrscheinlich abschlafen. Und den Rest müssen wir mühsam aufteilen, indem wir unsere Aufmerksamkeit widmen. Und das begünstigt durch Social Media immer kürzere Häppchen konsumieren zu können und dann noch mehr reinzupressen in unsere verbleibenden 16 Stunden. Das ist ja auch nicht gesund. Früher haben das Chefredaktionen für uns entschieden. Die werden jetzt vielleicht weniger wichtig. Und jetzt entscheiden es Algorithmen, die vielleicht auch ganz schön gebiased sind und so. Chefredaktionen sind ja auch gebiased. Also haben wir auch Vorurteile. Das ist ja der Grund, warum bestimmte Gruppen gar nicht dargestellt werden. Dass zum Beispiel Social Media auch eine große Chance ist für Marginalisierte, eben auf diesem Algorithmus zu reiten und dadurch eigene Ökonomien der Aufmerksamkeit zu erzeugen, was die Chefredaktion vielleicht aus einer Laune heraus nicht getan hätte. Das ist kompliziert.
Ja, es ist kompliziert und gleichzeitig hängen da ja natürlich so viele Sachen dran. Natürlich halt Chefredakteure und wir gendern da ja explizit im generischen Maskulinum. Die sind ja auch biased, so, ne? Also aus welchem akademischen Background die sind, dass sie natürlich weiß, männlich nicht behindert sind, in den meisten Fällen heterosexuell. Und das umschließt ja auch so sehr viele Positionierungen und Lebensrealitäten mit ein, die andere halt wieder unsichtbar machen kann, weil die Person halt einfach keine Bezüge dazu hat. Und wenn sie keine persönlichen Bezüge hat, findet sie dann auch andere Themen relevanter als wir beide. Und bei dieser, gerade diese Sache mit dieser sich eigene Ökonomien der Aufmerksamkeit erschaffen. Das ist natürlich auch spannend, herauszufinden, wie man den Algorithmus für sich verwenden kann.
Und du spielst das Spiel ja gut. Ne? Und trotzdem haben wir das Gefühl, wir sind nicht gut. Aber wenn du das vergleichst mit so vielen anderen NGOs oder Organisationen, die auch einen wichtigen Zweck haben, hast du ja und haben wir beide vielleicht das Privileg, es einigermaßen zu verstehen, wie das funktioniert. Aber wir vergleichen uns trotzdem mit Netflix.
Ich glaube, man schaut immer gerne auf das Größere. Ja. Und es ist ja auch vielleicht auch wieder dieser Aspekt des Neids und der fehlenden Selbstwirksamkeit, weil man dann natürlich immer
guckt, okay, aber worum geht es?
Ja, natürlich fördert das. Und natürlich ist es so, klar, ich verstehe das Game. Also in dem Sinne verstehe ich das Game und ich meine, das zeigt ja auch irgendwie diese mittlerweile 8, 9 Jahre Marketingerfahrung, dass ich weiß und versuche, Wege zu finden, die für mich moralischer vertretbar sind, weil bei Marketing hören natürlich auch direkt alle so, oh ja, Marketing verkaufen, schlecht und böse und bla. Aber es gibt ja auch andere Wege, also was halt über Google auffindbar ist oder generell über Suchmaschinen, das ist ja auch Marketing. Ich kann ja dafür sorgen, dass die Inhalte von Queer mit sichtbarer werden, indem ich halt andere Leute informiere und dann mache ich ja auch im Endeffekt nichts anderes, was man dann beispielsweise im Fachjargon als Push-Marketing definieren würde. Und dann kann ich auch gleichzeitig über Queer mit, wenn ich wollte, Anzeigen schalten und kann Leute ansprechen, die interessiert wären an Queermets Inhalten und dann betreibe ich fachjargontechnisch Pull-Marketing und dann habe ich jetzt diese rudimentären Sachen und kann dann halt gleichzeitig entscheiden, so Social-Media-Marketing in Form von Videos, wie ganz viele Influencerinnen und Creatoren sie machen, mache ich nicht, weil ich finde, das ist das schlimmste Gefühl, überhaupt vor der Kamera zu stehen. Also ich würde das nicht machen oder ich mache das halt nur unter größter Anstrengung, größtem Stress, weil ich weiß, es bringt was, auch wieder unter dem Motto, den Algorithmus für sich nutzen. Und nichtsdestotrotz merke ich ja auch selber eine Ermüdung an Social Media, dass ich dann auch da gar keine Lust habe, irgendwie aktiv zu konsumieren, weil ich mir dann denke, so irgendwo ist ein Limit. Also
es gibt ja in unseren Bereichen, gibt es ja auch Leute, die sich für so aufgeklärt und progressiv halten, dass sie dann ganz nah an, wir müssen den Kapitalismus abschaffen, in der Position, auf der Bereich der Skala sind, ja? Und dann am Ende deren Antwort ist, das Kapital ist schuld. So, und ja, das stimmt ja. Da bin ich auch, wahrscheinlich ist das tatsächlich der Punkt. Aber es ist halt auch, auf dem Weg dahin musst du halt, wenn du das Kapital, wenn du den Kapitalismus abschaffen willst, natürlich mobilisieren und Reichweiten finden und Leute irgendwie auch auf deine Seite ziehen. Und da war es schon immer so, dass Persönlichkeiten und Memes besser funktionieren als Themen. Ne? Also das Thema Queerness ist ein super wichtiges Thema, aber wenn du nicht Personen hast, die das repräsentieren, wie Samson oder wie auch andere Aktivistinnen in dem Bereich, dann findet das auch kein Artikel im Spiegel. Weil das Thema alleine wird kein Spiegelartikel. Und dann wird uns aber eben wieder vorgeworfen, ja, wir würden das zu sehr personalisieren. Und ja, ich verstehe die Kritik. Ich verstehe die Kritik aus der Community der Menschen mit Behinderung, dass sie sagen, nicht schon wieder Raul Krauthausen. Jetzt redet ihr auch über dieses Thema, Inklusion in der Schule, Sexualität, Architektur, Kunst, was auch immer und Behinderung. Und ich bin kein Architekt, ich bin kein Künstler, ich bin kein Lehrer, ich habe nicht mal Kinder. Und trotzdem äußere ich mich zu diesen Themen. Ich verstehe, dass dann Leute sagen, nicht schon wieder der. Ich sehe aber leider sehr wenige andere Menschen mit Behinderung in den Medien, die was zu diesem Thema sagen, überhaupt sagen. Und das ist nicht deren Schuld, dass es nicht passiert, sondern das ist diese Ökonomie der Aufmerksamkeit, dass wahrscheinlich die, die bekannt sind, auch eher gehört werden. Und dann ist es, wer hat, dem wird gegeben. So eine Dynamik. Und wir können immer wieder versuchen, Leute mitzunehmen, auch den Scheinwerfer nicht weiterzureichen und so. Aber es wird nie genug sein. Das ist frustrierend, merke ich gerade.
Na, absolut. Und ich finde, weil ich so gerne wieder zurückkommen möchte auf dieses ursprüngliche Thema,
ja,
von
gerne,
dir, wie wirklich nach außen. Und denken die anderen auch, ob ich genug gebe, wenn ich die ganze Zeit denke, ich gebe nicht genug. Und ich finde, das macht halt auch voll, ja, viel.
Genau. Oder auch sowas wie ehrlich ist das Feedback? Und also, wenn ich eine Lesung mache und aus meinen Inklusionsbüchern lese, dann bedeutet mir Feedback von behinderten Menschen mehr, egal ob es positiv oder negativ ist, als Feedback von nicht behinderten Menschen. Also wenn nicht behinderte Menschen sagen, oh, die Lesung war so toll, dann habe ich automatisch immer Zweifel. Sagst du das jetzt nur, weil ich behindert bin, oder würdest du das auch zu, keine Ahnung, einem nicht behinderten Autoren sagen? Und wenn die Leute mich kritisieren, was sehr selten vorkommt, wenn sie keine Behinderung haben, dann finde ich es auch irgendwie unehrlich. Und am schönsten ist es, wenn andere Menschen mit Behinderung sagen, ich habe das genauso erlebt. Aber wenn sie mich kritisieren, sowas wie nicht schon wieder Raul Krauthausen, jetzt auch noch zum Thema Sexualität, dann schlucke ich schon. Und da denke ich auch viel drüber nach.
Ich glaube, diesen Gedanken hatte ich bisher noch nicht. Aber ich muss auch sagen, zumindest meine Wahrnehmung ist gerade halt, was so Queerness angeht und auch in vielen Eckpunkten zur Gesundheitsversorgung, das geht ja so sehr, also es gibt so eine sehr große Schnittmenge dazu. Also klar, man kann natürlich sich fragen, so okay, warum sind halt bestimmte Leute sehr viel häufiger auf der Bühne, gerade halt bei queeren Themen. Und natürlich stelle ich mir dann halt auch die Frage, wen heben sie da immer wieder aufs Podium? Und natürlich ist auch mein Gedanke immer mal wieder so, gerade in Bubbles, die vielleicht größer sind, und ich würde halt behaupten, dass gerade halt in diesen queeren Bubbles und in diesen Bubbles, wo sehr viel Sichtbarkeit untereinander getauscht wird und untereinander gereicht wird, dass ich mich dann halt auch frage, so okay, dennoch sehen wir halt immer wieder die gleichen, ich würde mal sagen, in den queeren Bubbles sind dann schon irgendwie 10, 15 Leute, die man immer mal wieder sieht, auch immer wieder in Kampagnen sieht. Und sicherlich hat es auch irgendwie das mit eigenen Netzwerken zu tun.
Die auch jedes Mal größer werden. Jedes Mal, wenn jemand, also das ist ein selbst sich bestätigendes System.
aber gleichzeitig halt in der queeren Bubble habe ich das Gefühl, dass es so sehr häufig danach geht, so, ah, wir hatten jetzt Person XY da und die haben das so toll gemacht, jetzt laden wir die Person da auch ein, genau, zum nächsten Event und zum nächsten Event. Und natürlich, das ist ja auch so Reputation, die ja auch sehr viel ausmacht. Und natürlich gerade halt Menschen, die irgendwie von Aktivismus leben, von politischer Bildungsarbeit leben, die wollen ja, dass man weiterempfohlen wird. Aber dann gerade halt in diesem großen Ausmaß auf Social Media macht es halt natürlich auch viel aus, wer dann für eben Reportagen angefragt wird, wer fürs Fernsehen angefragt wird, wer in Podcasts eingeladen wird. Und dann,
da hat man dann schon auch eine Verantwortung, das dann auch zu reflektieren, das auch weiterzugeben. Also wenn du angefragt wirst oder ich angefragt werde, dass ich dann eben auch versuche, andere Leute mitzunehmen oder mich selber aus dieser Sache rauszuziehen und zu sagen, hey, frag doch mal die, ich glaube, die ist da besser. Aber ehrlich, also ganz unter uns beiden jetzt, hört ja keiner zu, hoffe ich. Nein, Spaß. Ich hoffe, es hören ganz viele zu, aber zur Wahrheit gehört auch, dass es natürlich auch die Eitelkeit schmeichelt, ne? Wenn man angefragt wird. Und dann jetzt bewusst zu sagen, nee, da gehe ich nicht hin, frag doch lieber jemand anderen. Und ich habe jetzt 4 Bücher geschrieben und ich kann dir sagen, dass jedes Buch leichter war als es davor. Es war leichter, einen Verlag zu finden. Es war leichter zu verhandeln, was den Vertrag angeht. Und natürlich, ich war jetzt 3-mal bei Markus Lanz. Beim 4. Mal gehe ich da nicht hin. Dann würde ich ja jemand anderen fragen. Vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Ich frag mal, je nachdem, was meine Eitelkeit an dem Tag sagt. Ja, aber ich muss da nicht mehr hin. Ich weiß, wie das da ist. Traurig finde ich dann oft, wenn ich dann Leute empfehle, dann versuche ich immer Leute zu empfehlen, die besser sind als ich. Davon gibt es natürlich sehr viele. Aber es ist super, super selten, dass Leute dann auch wirklich eingeladen werden. Und dann habe ich die Wahl. Okay, mache ich es dann doch? Oder nehme ich in Kauf, dass sie jemanden nehmen, der weniger Erfahrung hat, weniger Ahnung hat, vielleicht sogar keine Behinderung hat, der aber, keine Ahnung, gerade leicht googelbar war. Ich habe regelmäßig diese Situation mit der Aktion Mensch. Also ich hab ein Problem mit der Aktion Mensch, mit der Soziallotterie. Das wissen die auch. Und dann gibt es oft Anfragen an mich für irgendein Interview, Artikel, was auch immer. Und dann sage ich ab. Und dann macht das jemand von der Aktion Mensch. Und dann denke ich so, ja, vielleicht hätte ich es doch machen sollen. Und das ist tatsächlich auch nicht so einfach dann.
Zumindest meine Wahrnehmung ist dann, dass gerade halt die Anfragen für Presseanfragen, für Bühnenauftritte, für Fernsehauftritte nicht immer hundertprozentig darauf schauen, so okay, haben wir jetzt jemanden mit mehr Expertise da, sondern eben, was du gerade auch sagtest, dieses, wie googelbar ist die Person, wie viel Reichweite hat die Person auf Social Media und dass das halt auch tatsächlich auch so ein Wert geworden ist, wie viel Follower du hast. Und ob du dann halt als relevant angesehen wirst. Ganz, ganz gleich, wie viel Expertise du hast. So relevant bist du, so viele Follower hast du. Und gerade auch, was du gesagt hast, eben mit dem Thema Bücher. Also ich sitze da ja auch sozusagen an so Ideen und Wünschen gerade halt in dieser Richtung. Und was mir halt auch in so Schreibwerkstätten und solchen Q&As mit AutorInnen mitgeteilt worden ist, dass da jetzt auch immer öfter darauf geschaut wird, gerade halt, wenn man das erste Buch schreiben möchte. So, wie viele Follower hast du auf Instagram?
Das ist so absurd. Das finde ich auch so krass.
Und ich mir dann denke so, wie kann das sein, dass da halt sozusagen das Talent oder die Expertise zu einem Thema, sei es jetzt, wenn ich jetzt irgendwie einen Roman schreiben würde oder halt eben Expertise, wenn ich jetzt ein Sachbuch schreiben möchte, dass dann auch da so ein großer Faktor ist, wie viele Follower habe ich, weil ich dann natürlich dann dem Verlag oder der Agentur dann halt das Marketing mit abnehme, weil ich dann natürlich denen so einen zusätzlichen Kanal eröffnet. Das
also
ja auch
ich kann ja aus eigener Erfahrung sagen, du musst das Marketing sowieso alleine machen. Verlage machen bis zum Buchdruck, da sprechen sie dir ganz viel und nachdem das Buch gedruckt wurde, haben sie dich schon wieder vergessen. Oh Gott, wahrscheinlich habe ich jetzt in Zukunft es ganz schwer, einen Verlag zu finden, aber ja, das ist meine Erfahrung.
Ja, aber ich glaube, das spricht sich doch sicherlich auch rum. Also ich nehme schon wahr, dass halt diese nicht so schönen Erfahrungen im Bücherschreiben da auch schon sehr häufig mitgeteilt werden und auch sehr öffentlich wirksam mitgeteilt werden, was da die Erfahrungen sind. Aber das macht natürlich auch was mit einem. finde ich. Auch wieder dieses Thema Selbstwirksamkeit und was das mit einem macht, wenn einem so viele Versprechen gemacht worden sind. Das Gleiche ist auch, ich hatte heute mit einer Person gesprochen und ich werde das so ganz grob umreißen, dass man nicht weiß, wer das genau war. Aber die Person hatte halt auch in einem öffentlich-rechtlichen Format mitgemacht und ist auch aktivistisch unterwegs und war dann total unglücklich darüber, wie die dann halt mit dem Videomaterial von ihr umgegangen sind und dass man dann aus diesen großen ganzen Videos dann so clickable Content für Social Media produziert hat und dann halt eher drauf schaut, okay, welche Caption klickt, welcher Ausschnitt klickt am meisten, ohne da halt irgendwie so einen newsrelevanten politischen, gesellschaftlichen Mehrwert zu bringen, sondern halt in dem Sinne so, hey, wir wollen Reichweite. Egal wie zusammenhangslos jetzt dieses Video ist. Und dass die Person sich dann natürlich im Nachhinein ärgert, so ja, hätte ich mal das irgendwie vertraglich geklärt, in welcher Weise meine Inhalte benutzt werden dürfen oder was ich gesagt habe. Und wie viel Einfluss haben wir tatsächlich überhaupt noch, was in den Köpfen von Hunderten oder Tausenden von Menschen über uns steckt. Und wollen wir wirklich wissen, was Leute über uns denken? Oder macht das nicht einfach immens viel Angst, weil wir denken, die finden uns vielleicht alle nicht so toll?
Ich versuche jetzt mal einen überraschenden Take, weil alle die ganzen Fragen kann man sich natürlich stellen und zerdenken. Und es wird wahrscheinlich dazu führen, dass wir dann irgendwann für die anderen als die nervigen, angry, cripple, queer people gelten, die immer alles vertraglich festhalten wollen, mega skeptisch sind und jedem jetzt einfach nur noch was Böses unterstellen. Das kann, also man kann tatsächlich zu diesem Schluss kommen, wenn man so viel Diskriminierung erfährt, wie wir das vielleicht tun. Ich versuche trotzdem für mich selber, aber auch immer noch diese Joy in mir zu erhalten und auch zu pflegen und zu hüten und mich auch um Joy zu kümmern, ja, in mir, vom Guten der Menschen auch auszugehen und auch zu sagen, ja, cool, dass du das Thema aufgreifen möchtest. Ich bin gerne dabei oder ich helfe dir gerne dabei, das Thema groß zu machen. Weil wir alle kennen ja auch dieses Gefühl, wenn du jemanden bei etwas unterstützt und wenn es ein Beitrag ist, dass man auch ganz viel daraus schöpfen kann, wenn man etwas gemeinsam kreiert, wenn man jemand anderem hilft, wenn man etwas groß macht und dass diese Freude auch egoistisch motiviert sein kann, diese Freude zu empfinden, wenn ich anderen helfe, weil sonst wird immer nur uns geholfen. Und ich habe mir wirklich jetzt seit drei Monaten ungefähr angefangen mit dieser einen Frage, die ich auf Social Media mal gestellt habe, nenne eine positive Eigenschaft über Friedrich Merz. So, ich habe das auf Social Media gefragt, ne? Und ich war entsetzt, was die Leute aus unserer progressiven Blase darunter kommentiert haben. Die Leute haben geschrieben, ja, positive Eigenschaft über Friedrich Merz, dass er nicht mehr lange lebt. Und so. Und da denke ich so, wow, das würde ich über den Herrn Höcke nicht sagen. Also ich wünsche niemandem den Tod. So, das ist einfach meine grundsätzliche Überzeugung. Das wünsche ich einfach niemandem. Ich bin nicht der Meinung dieser Person, auch nicht von Friedrich Merz. Und es fällt mir super schwer, eine positive Eigenschaft über ihn zu finden. Aber ich wette, wir können zu jedem was Positives finden, wenn wir suchen wollen. Und nehmen wir es mal Friedrich Merz. Bei Herrn Höcke fällt mir das tatsächlich sehr schwer. Aber nehmen wir mal einfach nur Friedrich Merz. Eine positive Eigenschaft könnte sein, dass er ehrgeizig ist. Es kann auch eine negative Eigenschaft sein. Aber es ist auch eigentlich erstmal eine positive Eigenschaft. Du bist auch ehrgeizig, an Queer-Meet-Themen dran zu bleiben, nicht sofort aufzugeben und so, nicht bei der ersten Niederlage einzuknicken. Und ich möchte mir erhalten, ohne die Person offiziell gut zu finden, ich möchte mir erhalten, wenn ich mich anstrenge und darauf konzentriere, auch positive Eigenschaften in Menschen zu finden. Und Merz ist natürlich ein Extrembeispiel. Zum Glück begegnen mir so Menschen nicht so oft in meinem Alltag. Ja, aber ich finde es eine schöne Übung, mal zu gucken, inwieweit bin ich eigentlich selber schon radikalisiert. Verstehst du, was ich meine? Ist das jetzt zu pissig? Aber ich muss ja Verständnis haben für Menschen ohne Behinderung, die noch nie zuvor Kontakt zu behinderten Menschen haben, ohne gleich mit den Augen zu rollen, wenn jemand mal Handicap sagt oder beeinträchtigt oder anders begabt. Und du musst ja auch Geduld haben mit heteronormativen Cis-Menschen, Männern, die sich nie zuvor zu dieser Frage Gedanken gemacht haben und dann einfach von einem Fettnäpfchen ins nächste treten. Das ist vielleicht auch tagesformabhängig. Sag was.
Ich denke, es ist... Konntest du die Stille nicht aushalten? Ich denke, es ist sicherlich tagesformabhängig, so wie so vieles halt tagesformabhängig sein kann, wie es uns gerade geht. Aber ich glaube, gerade, wo ich so ein bisschen festgehangen bin, war diese Radikalität, dass wir mit Radikalität, ich glaube, in vielen Kontexten etwas Negativeres meinen, aber wir können natürlich halt auch diese Radikalität positiver umsetzen, wie das halt beispielsweise Shader Kurt in dem Buch Radikale Zärtlichkeit geschrieben hat, dass man ja eben auch, ne, um auch wieder auf diesen Punkt zu kommen, den du gerade beschrieben hast, dass wir halt auch eben weniger Vorannahmen haben, was für Menschen vielleicht vermeintlich für ein Fachwissen hätten oder für ein Wissen oder für Zugänge und sowas, sondern da halt auch eben radikal gnädiger miteinander umgehen vielleicht und auch da eben darüber sprechen, okay, was ist meine Erwartungshaltung gegenüber all den Menschen?
Genau.
Und was ist die Erwartungshaltung mir gegenüber auf die ganze Welt, auf meine Arbeit? Und ob es das nicht auch vielleicht als so utopischer Wunsch ist, nicht einfach auch viel angenehmer für uns machen würde, in dem Sinne, dass wir uns viel besser solidarisieren könnten, indem wir halt akzeptieren, so okay, niemand kann alles wissen, niemand kann komplett 100% diskriminierungsfrei sein, aber so können wir halt uns stärker eben für bestimmte Strömungen einsetzen, die in dieser Gesellschaft gerade auf uns zukommen. Ich danke dir herzlich, Raul, für deine Zeit und dein Wissen und für das Gespräch.
Die Zeit ist vergangen wie im Fluge, Elsa. Total krass. Hat es überhaupt Sinn gemacht, was wir hier gequatscht haben? Das sollen die Hörerinnen beantworten.
Ja, ich hoffe doch. Das können sie gerne dann beantworten.
Klickt auf die Glocke, lasst einen Like da.
Das war Trauerschatten. Der Podcast über Trauer, Verlust und das Leben danach. In eigener Sache. Dieser Podcast ist selbst produziert und finanziert. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung auf der Plattform deiner Wahl. Damit hilfst du, dass der Podcast mehr Menschen erreicht. Falls du den Podcast finanziell unterstützen möchtest, findest du den Link zu Steady in den Shownotes. Jeder Beitrag hilft dabei, die laufenden Kosten zu decken. Idee, Redaktion und Produktion: Samson Gzubek. Idee und Cover: Jana Rodenbusch. Sounddesign und Kompositionen: Jim Bali.